Herzlich willkommen bei Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Ausgabe, weiß nicht, 100 noch irgendwas. Wir werden sehen. Wir zeichnen auf im Juli 2025 bürgerlicher Zeitrechnung. Selbst der Ajuvo und zu Gast Thomas Fricke. Hallo Thomas.
Hallo Ajuvo.
Ja, schon bekannt aus anderen gemeinsamen Sendungen, zum Beispiel aus dem Hyperbandrauschen der Seabase. Angaben über dich unter Thomas Fricke in einem Wort.de. Du sagtest mir eben draußen im Arboretum, du seist der Einzige, der legitim frickeln dürfe.
Genau, aber per Nachnamen.
Ne? Per Nachnamen, also, ja.
Das
ja.
ist so, das ist immer so mein Witz am Rande.
Ja, das Fricke-Theorem, sehr gut.
Tue ich das auch.
Wir reden über Bücher, haben wir schon ein paar Mal gemacht, aber heute reden wir auch über, ja, weiß nicht, das Ende der Welt as we know it oder was auch immer. Da draußen ändern sich ja gerade in dieser komischen Realwelt die erstaunlichsten Dinge und man fragt sich jeden Tag, was passiert denn jetzt? Und du hast ein Buch ausgekramt, was ich dann auf Pflichtschulis gelesen habe, aus dem Jahr 1988. Der Kollaps komplexer Gesellschaften. Ein nicht ins Deutsche übersetztes Buch, hast du mir eben noch verraten, aus dem Jahr 1988, also schon gut abgehangen, wo jemand, der wohl von Haus aus Archäologe ist, namens Joseph Tainter, sich mal angeguckt hat, ja, wie könnte man denn das erklären, dass man archäologisch manchmal auf so Reste von Zivilisationen trifft, die irgendwie relativ plötzlich dann mal aufgehört haben, als solche zu existieren. Da wollen wir ein bisschen drüber sprechen und mal gucken, wie immer so bei alten Büchern, mal gucken, was darauf auf das heute anwendbar sein könnte und wie wir feststellen, ob wir vielleicht in einer kollabierenden, komplexen Gesellschaft leben. Mal sehen.
Genau, ja.
Dann haben wir noch zwei Sekundär- und Tertiärquellen, da kommen wir dann später zu.
Ja, ne, die spannende Frage ist natürlich, die sich uns stellt, was passiert mit unserer Gesellschaft? Wie viel davon können wir am Ende auf uns selber und unsere Gesellschaft anwenden, die Welt an sich, das sind die ganzen Fragen, weil es gibt hier eine Reihe von komplexen Gesellschaften, die fangen etwas kleiner an als Zivilisationen und natürlich Zivilisationen, die irgendwann mal existiert haben, Spuren hinterlassen haben und untergegangen sind. Ne? Also hier gleich am Anfang fängt da an mit China, mit Mesopotamien, den Römern. Die Römer kommen immer wieder vor. Südamerika, alles, was Spuren hinterlassen hat.
Ja, nun sind natürlich Untergänge und Untergangsprophetien sind ja irgendwie modern und allgegenwärtig. Als du mir davon erzähltest, fielen mir dann als erstes die Hittiter ein, die wahrscheinlich nicht die ersten waren, aber somit die ältesten, von denen wir noch so Spuren haben. Danach haben wir erstmal eine geraume Weile nichts. Aber immerhin, Mr. Tainter hat sich mal in der ganzen Welt umgesehen und er hat ja auch als Beispiel rausgegriffen. Klar, einmal natürlich den Untergang des römischen Imperiums, da ist viel drüber geschrieben worden. Dann irgendwas aus Südamerika, habe ich verstanden, beziehungsweise nee, aus dem heutigen Nordamerika eigentlich eher.
Genau.
Eine Zivilisation, die er dort irgendwie ausgraben durfte. Und das dritte war irgendwas aus China, nicht wahr?
Genau, das Chu Empire, also es gibt eine ganze Reihe von.
Genau. Und wie gesagt, modern, das will ich nochmal anfügen, also nicht untergegangen ist dann auch irgendwie nach Westrom dann auch mal Ostrom, also dann so im 15. Jahrhundert und dann der Untergang des Abendlandes stand bekanntlich immer schon unmittelbar bevor. Nicht famously infamous ist so Oswald Spengler, der Untergang des Abendlandes aus den 1920er Jahren. Den die Nazis dann ganz toll fanden, ob er selber, darüber wird gestritten. Also, so dieses Gefühl, mögest du in interessanten Zeiten leben, was ja immer so als Internet-Meme ein chinesischer Fluch sein soll, das hatten Leute wahrscheinlich immer schon. Was zeichnet nun Mr. Tainter aus?
Der macht es tatsächlich sehr systematisch. Das heißt, das mag ich als Physiker natürlich sehr. Er definiert erstmal, was ist eine komplexe Gesellschaft? Und dann, was ist ein Kollaps? Und dann stellen wir fest, komplexe Gesellschaften haben bestimmte Eigenschaften. Man kann tatsächlich den Komplexitätsgrad einer Gesellschaft definieren. Und er definiert den dann anhand der Anzahl der unterscheidbaren Berufe.
Ah.
Das heißt, er fängt sehr früh an, einfach ohne wirklich ins Detail zu gehen, das macht er dann später, zu definieren, eine Gesellschaft ist ein informationsverarbeitendes System. Mhm. Und die Module für die Dinge, die ich brauche jeden Tag, um Informationen zu verarbeiten, sind irgendwie proportional zur Anzahl der Berufe, die es gibt. Mhm. Das heißt, in ganz einfachen Gesellschaften, wo es nur Jäger und Sammler gibt, da habe ich sehr wenige Berufe, und in komplexeren Gesellschaften habe ich dann auf einmal sehr viele Berufe. Da habe ich dann auch einmal eine Schicht, die sich nur mit Schrift beschäftigt oder nur mit Deutung von Sternen oder keine Ahnung, die Raumschiffe ins Weltall schickt, ja, unsere Gesellschaft. Sowas. Also das ist tatsächlich, das bringt neue Berufe hervor, und diese neuen Berufe erlauben dann, weitere Informationen zu verarbeiten. Das ist also sein Begriff von Komplexität.
Okay, das sind ja, sagen wir mal, operationable, zum Teil gar messbare Faktoren. Da kann man sich auch drauf einlassen. Das ist ja auch historisch, soziologisch und so weiter belegt. Da gibt es auch ausreichend ökonomische Theorie drüber. So als studiertem Ökonom ist mir da gleich aufgefallen, dass er da eigentlich auch eine ökonomische Theorie ausbreitet. Und das Ausmaß der Arbeitsteilung in einer Wirtschaft, sag ich, in einer Wirtschaftsordnung, ist natürlich zweifellos ein gültiges Maß für Komplexität. Das haben auch schon andere Wissenschaftler gemacht, die eben geguckt haben, was weiß ich, wie weit hat sich Handwerk ausdifferenziert, solche Geschichten. Das kann man ja gut messen, und vor allem das Schöne ist, da hat man ja wenigstens meistens irgendwelche Quellen, und wenn es so Tontafeln sind, wo einer abgerechnet hat, wie viel Korn und Leder er an irgendwen verkauft hat. Ne?
Genau, und dann stellt man tatsächlich fest, wer hat da Spuren hinterlassen. Du hattest ja die Hethiter erwähnt.
Das waren die einzigen, die mir eingefallen sind, so als Nicht-Historiker. Ja. Ne? Vor allem alte Geschichte. Ja.
Denen ihre Tontafeln irgendwann in einem Feuer gehärtet wurde, sodass wir sie heute noch haben und heute noch Schlüsse machen können.
Genau.
Und dann die gute Nachricht ist, ja, sie haben auch sehr viel erfunden, die Mathematik. Mhm. Den Satz des Pythagoras haben sie vor Pythagoras erfunden. Aber Sie haben es nicht aus Gründen der Wissenschaft gemacht, sondern einfach, um ihr Business voranzutreiben. Sie mussten Land einteilen, sie mussten Dinge tun, um abzurechnen, Korn abzurechnen und so weiter und so weiter.
Genau. Wie gesagt, die sind bekannt deswegen eben, weil wir eigentlich durch einen Zufall Quellen haben. Wahrscheinlich gab es davor und danach auch noch andere, die man da auch hätte hernehmen können. Von denen wissen wir nur nichts. Also die Frage des Überdauerns von Informationen über Jahrtausende ist ja eine ständige und immer noch aktuelle. Wer weiß, was aus deinem Tablet mal wird, den du da vor dir hast, und ob man den im Jahr 2300 oder wann immer wir den Warp-Antrieb erfinden, noch wird benutzen können.
Ja, das ist eine gute Frage. Was wird von uns bleiben? Keine Ahnung. Wir werden sehen, ob die Tablets überhaupt überdauern oder ob sie irgendwie im Schutt gar nicht mehr zu identifizieren sind. Ist ja alles Silizium oder Glas oder ja, vielleicht an der Hand der Metalle. Wir werden es nicht erfahren. Wir wissen nicht mehr, ob es da noch Archäologen geben wird.
Genau, wer weiß das schon alles. Vielleicht werden wir auch demnächst alle durch eine allumfassende KI ersetzt. Nein, aber jetzt mal sozusagen zurück zu dieser Frage. Also warum hat uns das eigentlich interessiert? Es hat uns halt interessiert, weil wir als, keine Ahnung, so Menschen Ü60 jetzt natürlich verstärkt mal gefragt werden, und wir können ja auf zunehmend weniger irgendwie hinweisen, die das noch besser oder länger wissen müssten, was zur Hölle geht hier vor, nicht? Und eine der gültigen Antworten ist zweifellos, ja, interessante Zeiten. Im Moment geht Geschichte gerade wieder mal schneller als sonst, und die Frage ist, wie kann man das einordnen?
Genau, also wenn wir uns das jetzt in der Gegenwart angucken, die Digitalisierung, TM wieder mal ein Versuch, den Staat zu digitalisieren oder die Wirtschaft. Das sind ja auch informationsverarbeitende Systeme. Also unsere Verwaltung vom Bund bis über die Länder in die Kommunen ist eine informationsverarbeitende Maschine, die hoffentlich mehr oder weniger, hoffentlich mehr effizient Informationen annimmt und verarbeitet.
Ja, genau. Und Informationen erzeugt und speichert und aufbewahrt und vermehrt und dupliziert und dedupliziert und ich weiß nicht was alles. Und das kann man auch ökonomisch betrachten, da geht das auch.
Hm? Genau. Und dann haben wir das interessante Phänomen, wieso, gehen wir wieder zurück. Wann werden Gesellschaften eigentlich komplex? So ein Dorf mit ein paar hundert Leuten ist erstmal noch nicht komplex in der Differenzierung. Aber sobald dann Sachen zu organisieren sind, das Standardbeispiel, was er auch immer bringt, ist die ägyptische Zivilisation am Nil, dann muss ich halt über Dorfgrenzen hinweg den Anbau von Lebensmitteln und die Bewässerung organisieren. Also in dem Moment, wo ich Bewässerung organisieren muss, Mesopotamien, Ägypten am Nil, da reichen die Stammesgesellschaften nicht mehr aus. Da muss ich irgendetwas machen, um verschiedene Stämme zu diesem gemeinsamen Ziel zu führen, dass die also auch zusammenarbeiten. Und dann passieren verschiedene Dinge. Ich brauche also eine übergeordnete Organisation. Wie die aussieht, ist erstmal mehr oder weniger nicht festgelegt. Aber ich brauche irgendjemanden, der sagt, ihr müsst jetzt an den Bewässerungssystemen arbeiten und wir brauchen jetzt hier Kornspeicher, weil wir werden nochmal 7 Jahre nicht so viel ernten. Und dann kommen also diese Sachen zusammen und natürlich müssen da auch Interessen dann zurückstehen. Das heißt, ich brauche auch dann im Grunde den Durchgriff auf die Idee, dass das alles sinnvoll ist. Also die Priesterschaft muss dann also auch sagen, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen Arbeit investieren, um die Bewässerungssysteme am Laufen zu halten. Und dann müssen die Leute auch folgen, weil in den einfachen Gesellschaften, wenn da Streit war, wenn in einem Dorf irgendwie die Leute sich nicht einigen konnten, wessen Politik sie folgen oder wer der Boss ist, dann ist in den einfachen Gesellschaften einfach die Hälfte der Leute gegangen, die damit nicht einverstanden waren und sind dann
anders hingelaufen. Nicht so, wie manche Leute so denken, dann gab es halt so den Showdown, das wurde gewaltförmig gelöst, meistens nicht. Schon gar nicht in solchen Organisationen. Das erinnert mich auch wieder an ökonomische Theorie, diesmal aber nicht Makro, sondern Mikroökonomik. Also in Deutschland zum Beispiel wird ein Unternehmen durchschnittlich 40 Jahre alt und da sind die, die in den ersten 2 Jahren eingehen, schon rausgerechnet. Nämlich genau eine Generation und das klappt dann nicht weiter und wir sind ja ein Land des sogenannten Mittelstandes. Und da gibt's auch, kann man auch ökonometrisch sogar nachweisen, so eine Todeszone, ne? So zwischen 30 und 100 Mitarbeitern. Bis 30 Mitarbeitern kennt der Chef noch alle, Hierarchie braucht man recht wenig. Und ab 100 kann man sich eine Hierarchie leisten und finanzieren und kontrollen und so. Und dazwischen ist man in der Todeszone. Also diese Unternehmen sterben also statistisch schneller früher, nicht?
Genau.
Und dann gibt es natürlich die Theorie der optimalen Betriebsgrößen. Also das kennt jeder, der in einem großen Konzern arbeitet, nicht irgendwann hat ja, das so Staaten ähnlicher Ausmaße, das Ganze.
Genau, also das ist dasselbe auf Unternehmensbasis. Mhm. Also das muss organisiert werden. Und natürlich dieser Overhead, der dann entsteht, muss gerechtfertigt sein. Das heißt, er muss also mit einer vernünftigen Anzahl von Leuten diese Organisation bewerkstelligen und er muss dann liefern.
Genau. Das heißt, das ist natürlich beim Unternehmen noch relativ einfach mit der Motivation. Da geht es um Ressourcenverteilung in Form von Anrechtscheinen auf ein Stück Bruttosozialprodukt, in Form von irgendwelchen bunten kleinen Papierschnipseln oder was immer man genommen hat oder Perlen oder was auch immer. Was mir noch etwas zu kurz kommt in der Geschichte ist, ganz wichtig ist, glaube ich, auch, wenn man von Organisationen spricht oder in der Gesellschaft, irgendeine Form von Abgrenzung, irgendein Wir und Die. Also wenn man sich so Grenzen anguckt, da sind ja bis heute historisch, wenn man sich alte und neue Landkarten anguckt, Flüsse oder Bergkämme, ne? Da gibt's irgendwie wir hier und ihr da drüben und genau. Also wir lassen uns mal gegenseitig in Ruhe, weil also Mord und Totschlag war auch schon in ganz frühen Zeiten gar nicht populär, der war ja unproduktiv. Und dann gab's manchmal noch so ein Niemandsland oder so eine Wüste, wo, naja, also wenn man einem begegnet ist, dann hat man sich in Zweifel geholfen oder jedenfalls nichts getan. Oder wenn man sich im Niemandsland traf, hat man sich ignoriert und ist wieder verschwunden, weil da wollte man dann keinen Streit.
Genau. Ja. Das heißt dann, wenn ich anfangen muss, sowas zu organisieren, muss ich auch irgendwann militärische Strukturen organisieren.
Ja, wenn es dann doch zu Gewalt kommt, ja.
Und die Kosten natürlich, die Kosten enorm eigentlich. Was wie
früher
was
noch wir mehr als heute.
Merken. Ja.
Ja, früher noch mehr. Also so zur Bronzezeit, es gibt ja so historische Schlachtfelder, auch auf heute deutschem Boden so, wo man sich fragt, wie haben die das alles finanziert? Da haben die also nennenswerte zweistellige Prozentsätze ihrer gesamten Metallproduktion irgendwie investieren müssen. Also da war Rüstung noch viel teurer als heute.
Genau, also nicht nur 5%.
Nee.
Mehr 30.
Ja, oder 50. Und Ökonomen rechnen auch aus, wo das Ganze langsam ungesund wird. Also nur mal so Vergleichszahlen, die Sowjetunion und wohl auch die nicht mehr existierende DDR hatten wohl, soweit man das nachvollziehen kann, irgendeine Quote von so 16, 18, 20%. Und auch das hat ihre Volkswirtschaften, die ja auch noch aus anderen Gründen ineffizient waren, natürlich mächtig ausgezehrt.
Das heißt, genau, also das heißt, wir brauchen Organisation, aber die Organisation darf nicht zu teuer werden.
Mhm.
Und die Organisation, das bedeutet dann auch, dass wir eine Kaste von Organisatoren bekommen. Das waren am Anfang Priester, das waren vor dem Kapitalismus also auch, ja, Staatsbedienstete.
Leute, die irgendwie sich aus der normalen Gesellschaft ein Stück weit abkoppeln können.
Genau.
Die Nerds mussten ja auch irgendwo hin. Demzufolge hatten sie dann wahrscheinlich auch so ihre gesellschaftlichen Rollen.
Alleine, dass du Schreiber brauchst und Leute, die rechnen können und vielleicht den Satz des Pythagoras verstehen, wenn Pythagoras noch nicht geboren war.
Genau. Oder vorhersagen können, wie lang der Tag ist und so und wann man was aussät und
wann der Nil hochgeht und
genau und ansonsten so ein bisschen außerhalb der Siedlung wohnen, den ganzen Tag Drogen nehmen und seltsame Dinge so sehen und tun.
Das heißt, genau.
Ohne dafür gleich erschlagen zu werden.
Ne? Das heißt, wir haben dann eine Priesterschaft oder eine Verwaltungshierarchie. Und was sich dann nach einiger Zeit, wenn das ganze System erfolgreich ist, auch herausstellt, ja, das ist eigentlich gar nicht mal das schlechteste Leben, ne? Was dann dazu führt, dass ich in dieser Verwaltungshierarchie oder in dieser Priesterschaft, später dann im Kapitalismus, Leute sammeln, die andere für sich arbeiten lassen.
Genau, denn wenn man seine Arbeitskraft nicht durch Sklaven vervielfältigt, dann kommt man zu nichts.
Und das muss gerechtfertigt sein. Das heißt, die müssen liefern, wenn der Nil dann mal nicht steigt, okay, dann lassen sich vielleicht irgendwie Schuldige finden, aber wenn der Nil 7-mal hintereinander nicht steigt, dann ist das ganze System ein bisschen.
Dann seid ihr schuld,
teuer,
weil ihr nicht gut genug gearbeitet, geglaubt, geopfert habt. So.
Das kann man, genau. Also es gibt dann Konflikte auf Deutsch.
Genau.
Und dann ist es auch so, wenn diese ganze Sache nicht mehr passt, nicht mehr stimmig ist, dann kommen wir auch dazu, dass dann etwas passiert, was die Ökonomen so den Grenznutzen nennen oder den Nutzen. Also man kann zum Beispiel auch berechnen, wie viel Nutzen jetzt ein neuer Anwalt, ein neuer Priester oder so dem ganzen System bringt. Am Anfang.
Also bitte, Grenznutzen ist die differenzialrechnungsmäßige marginale zusätzliche Einheit, die einen marginalen Nutzen stiftet. Aber ja.
Genau, also
wenn das man, kann man auch mit Erträgen machen und mit Kombinationen daraus.
Wenn man 7 Computer zu Hause hat, ist der Grenznutzen des 8. wahrscheinlich geringer. Also der Nutzen des 8.
Kann man noch einfacher machen. Mein alter Volkswirtschaftsprofessor pflegte uns das so zu erklären. Stellt euch eine nette kleine Volkswirtschaft vor. In dieser Volkswirtschaft gibt es nur 2 Dinge zu kaufen, nämlich Bier und Zigaretten. Und ihr sitzt nun also zusammen und habt Bier und Zigaretten und konsumiert. Und irgendwann wird der Grenznutzen des Bieres negativ, seht ihr. Ja, dann kann man das noch erweitern und kann sagen, und dieser schönen kleinen Volkswirtschaft gibt es einen 10-Mark-Schein und das ist die Geldmenge. Und so fing dann die VWL-Vorlesung an.
das klingt realitätsnah. Heute, also ich hätte das Beispiel gebracht, zum Beispiel die ersten Autos hatten sicherlich einen Nutzen, weil Leute dann schnell hin und her konnten. Jetzt ein weiteres Auto in Berlin noch unterzubringen, hat mit Sicherheit keinen positiven Nutzen mehr.
Na genau, dann bildet man die zweite Ablage und dann wird Ableitung und dann wird halt der die Zuwachs gibt es also einen negativen Zusatz oder eine sinkende Grenzrate des Nutzen zusätzlich erzeugter Güter oder was auch immer es sei. Na, das kann man natürlich auf Volkswirtschaften, auf Stämme, auf Unternehmen, auf alles Mögliche anwenden. Und implizit, der Typ war, glaube ich, Archäologe, der war ja kein Ökonom, aber im Prinzip beschreibt er hier sowas, ne?
Er beschreibt dann die Ökonomie, er beschreibt tatsächlich die Informationsverarbeitung, heißt ich. Informationsverarbeitende Systeme kämpfen immer gegen die Entropie an. Und um gegen Entropie anzukämpfen, brauche ich Energie und das Äquivalent in einer Volkswirtschaft zur Energie sind Ressourcen. Wir haben ja auch so eine Volkswirtschaft, die im Wesentlichen auf dem Energieverbrauch basierte und die Kopplung von Wachstum und Energieverbrauch ist sehr hoch und
wird geringer, aber sagen wir mal, als man als einzigen Energieträger Holz hatte, war das noch ein ernstes Problem, ja.
Das war ein ernstes Problem. In der KI-Diskussion eines meiner Hobbys, so Energieverbrauch von Rechenzentren, sehen wir, dass das alles andere als entkoppelt ist.
Genau. Da wird das auf völlig neue Art nochmal alles sehr, sehr lustig mit dem Energieverbrauch. Und wer weiß, woran unsere Zivilisation mal stirbt. Aber nein, so weit sind wir ja noch nicht.
Genau. Und was man auch hat, ist, wenn einmal Ressourcen allokiert worden sind, das heißt, irgendjemand hat mal ein Privileg bekommen. Wir sind immer noch nicht im Kapitalismus, können also immer noch nicht das Kapital verantwortlich machen. Irgendjemand hat ein Privileg bekommen, dann wird das nicht mehr wieder hergegeben.
Naja, wir haben immer noch keinen Kapitalismus. Die einen sagen so, die anderen so. Ich finde ja, solange es Knappheit gibt an irgendwas, Güter, Dienstleistung, was auch immer, gibt es auch irgend sowas wie einen Markt, so schlecht er sein mag, und letzten Endes implizit auch sowas wie Kapitalismus. Das halte ich ja den diesbezüglichen Reformideen immer gerne entgegen.
Es gibt immer eine Form von Handel. Ich behaupte ja, die ersten Lebewesen, die die Mitochondrien geworden sind, die konnten Energie verbrauchen und die haben gehandelt mit den anderen Lebewesen und irgendwann sind sie übernommen worden.
Also ich behaupte dass das so alt ist. Das ist doch dann schon der sogenannte Urschleim, siehste? Und bei Star Trek kann auch können die paradiesischen Zustände auch erst ausbrechen, nachdem der Überfluss ausgebrochen war und der Replikator erfunden. Ne? So.
Genau, und das Grundeinkommen.
Ja, das ist ja alles implizit. Sobald es keine Knappheit mehr gibt, braucht man das alles nicht mehr.
Außer auf Deep Space Nine in Quarks Bar, wo du goldgepresstes Latinum brauchst.
Ja, genau so. Also so ganz dann doch nicht, aber mehr so als Nostalgie dann vielleicht doch. Aber da gucken immer, wie soll ich sagen, die Kapitalismuskritiker immer so ein bisschen sparsam, wenn ich ihnen sage, wann wird denn die Knappheit an allem beseitigt sein? Weil erst dann schaffen wir ja den Kapitalismus ab.
Genau, also wobei wir natürlich sehen, jetzt haben wir es definiert, was ist eine komplexe Gesellschaft? Sie verarbeitet Informationen. Dabei häuft sie an irgendeiner Stelle für irgendeine Gruppe Privilegien an. Dieser Gruppe geht es sehr gut, die haben kein Interesse, die müssen nur das Volk friedlich halten. Es kommt so als Beispiel, wann haben wir zuletzt an Rom gedacht, das Römische Reich. Die Staatsidee war natürlich Rom selber, die Vergöttlichung ihrer Stadt. Und es war dann so, dass es nicht mehr möglich war in Rom, wenn man einen Feiertag eingeführt hatte für das Volk, diesen Feiertag wieder abzuschaffen. Dann gab es regelmäßig Volksaufstände.
Stimmt, ich erinnere mich, ja.
Und um diese Volksaufstände gar nicht erst aufkommen zu lassen, wurden einfach keine Feiertage mehr abgeschafft.
Ach so, ja, dann hatten sie dann irgendwann zu viele davon, oder?
Irgendwann war so jeder dritte Tag, glaube ich, ein Feiertag. Und ja, bis auf die Sklaven hatten alle was davon.
Ach so, ja, na wobei die Sklaven, will ich mich erinnern, nach späteren Untersuchungen ja auch gar nicht so viel gearbeitet haben wie die Lohnarbeiter. Das war ja dann auch noch sehr witzig. Also das kennt man ja auch noch aus dem frühen 19. Jahrhundert, nicht? Die Abschaffung der Leibeigenschaft, die war dann zum Teil recht teuer plötzlich. Ja, wer hätte es gedacht?
Genau. So hat Rom dann tatsächlich seine Probleme an die Peripherie transportiert, damit es im Zentrum ruhig blieb. Also am Anfang haben sie tatsächlich mit der Eroberung von Ländern viele Sklaven bekommen. Die konnten dann auch viel arbeiten für die römische Stadtbevölkerung. Und am Ende hat sich Rom halt ausgedehnt. Die ehemaligen versklavten Länder wurden dann auch so weit assimiliert, dass sie fast Rom-ähnliche Verhältnisse hatte. Das, die Rheinländer kennen das.
Ja.
Schöne Grüße an Köln und Bonn.
Ja.
Und das Heer war aber trotzdem noch da. Also es passierte dann auch, dass die Ausdehnung, die militärische Ausdehnung, nichts mehr abgeworfen hat. Also sie haben ja geplant, und davon gibt es archäologische Aufzeichnungen in ein Museum in Istanbul, auch bis zur Elbe vorzudringen, bis zur Oder sogar, wurden römische Spione nachgewiesen. Aber sie haben es dann nicht mehr gemacht, weil es sich einfach nicht mehr lohnte und der Widerstand dann zu groß war. Das heißt, dieses ganze Heer, was ein Berufsheer war, hat sich einfach nicht mehr amortisiert. Ein weiteres Beispiel ist der Silbergehalt der römischen Münzen. Um das Ganze zu finanzieren, haben sie einfach immer den Silbergehalt über mehrere Jahrhunderte fast bis auf 5%, also so gut wie null reduziert. Die römische Sesterze war immer weniger wert. Und am Ende der Untergang von Rom, das ist auch ein sehr interessantes Phänomen, das ist also nicht Oswald Spengler Dekadenz.
Genau.
Joseph Tainter schreibt, das ist ein nicht genau definierter Begriff, und was er über Oswald Spengler dann sagt, ist, ist ungefähr so, wenn ich das übersetze, lass mich mit diesem Spinner in Ruhe. Dann passierte es tatsächlich, um halt die Stadt Rom zu stabilisieren, haben sie die Landbevölkerung ausgenommen, bis sie dann die Kinder der Landbevölkerung als Sklaven verkauft haben. Das heißt, am Ende hatte Rom keine Bevölkerung mehr auf dem Land, und dann sickerten die Barbaren ein, und natürlich, wenn die Landbevölkerung sieht, die Barbaren sind ja gar nicht so schlimm, wie sie immer gemacht werden, und sie verkaufen wenigstens unsere Kinder nicht als Sklaven, dann bricht auch da der Widerstand zusammen. Das heißt, diese ganze Idee von Rom ist dann auch an der Peripherie zusammengebrochen. Länger überlebt hat tatsächlich Konstantinopel, also Ostrom.
Genau.
Bis 1453.
Genau.
Und die hatten einfach wirtschaftliche bessere Bedingungen im Osten, der Gegend der heutigen Türkei und von Griechenland.
Wo es auch eine erhebliche Bevölkerungsverschiebung denn später gab. Wir sprechen aber auch einfach von wesentlich weniger Leuten, nicht? Also damalige Weltbevölkerung, wenige 100 Millionen, nicht? Also alle zusammen. Von daher war das mit der Verschiebung von Volksmassen noch etwas einfacher. Naja, und die Römer waren da ja auch nicht unbedingt zimperlich. Also, wie soll ich sagen, ich sprach da mal mit einem Terrorismusforscher, der sagte zu mir, ach, weißt du, so weltgeschichtlich gibt es ja eigentlich immer nur so zwei Wege, den britischen oder den römischen. Ich sag, was meinst du damit? Naja, der britische Weg, also hier in Nordirland, also man lässt sich so lange nicht terrorisieren, bis die Terroristen keine Lust mehr haben. Und der römische Weg ist, man rottet alle aus, die terrorisieren könnten, und zwar ausnahmslos. Okay. Ist ja auch öfter mal passiert, zum Beispiel im heutigen Rumänien. Warum sprechen die da eine romanische Sprache? Naja, weil die Urbevölkerung halt weg war. Also komplett. So kommt es dann halt. Und dann gibt es natürlich nationalen Mythen und alles Mögliche.
Das kommt dann dazu. Und natürlich, jetzt ist irgendwann der Überbau wird wackelig. Also man merkt, das Militär kann es nicht mehr zusammenhalten. Wir haben keine ökonomische Basis mehr. Interessant ist auch zum Beispiel die Beobachtung, dass der Transport von Getreide auf dem Landweg viel, viel teurer war als auf dem Seeweg. Es war einfacher, Rom aus Ägypten mit Getreide zu versorgen, als in Italien
aus Oberitalien. Ja.
Land.
Genau, mangels Autobahn. Ne?
Also die Via Appia oder
so hieß die, ja.
Die war nicht wirklich geeignet, um große Mengen von Waren zu transportieren.
Na, zumindest war das recht teuer. Also es reichte schon, dass die Armee da mit ihren Karren und Tross und Alben so mühsamst so ein paar Kilometer am Tag vorankam. Das war ja schon mal was. Genau, darum war Seefahrt so wichtig.
Genau, und dann bricht natürlich irgendwann die Grundlage zusammen. Das Interessante, was man dann sieht, ist, das haben die römischen Kaiser natürlich mitbekommen. Und die spannendste Beobachtung ist, in den Zeiten, wo es nicht wirklich gut aussah für den römischen Kaiser, gibt es die meisten Statuen mit Bild des Kaisers. Das heißt, es wurde dann die Propaganda hochgedreht. Wenn die Wirtschaft in der
Krise war. Beste Kaiser aller Zeiten, der macht das allgemeine Wohlstandsgesetz und wie heißt das heute, gute irgendwas Gesetz?
Genau, das ist eine direkte Ähnlichkeit mit Dingen, die jetzt auf der anderen Seite des Atlantiks passieren.
Ja, nicht nur da, auch in Berlin.
Auch in Berlin.
Also unsere ehemalige Bürgermeisterin, die hatte doch auch immer so das gute irgendwas Gesetz.
Das gute Kindergartengesetz oder sowas war. Und natürlich.
Ah, die hatte das also gelesen, da haben wir es.
Ja, sie ist auf dieselbe Idee gekommen und hat auf dieselbe Art und Weise ihre Probleme nicht gelöst.
Ja.
Das heißt, Propaganda überdeckt das Ganze, aber löst das Problem nicht.
Und man kann ja, wie wir wissen, geraume Weile Probleme einfach nicht lösen. Also überdies behaupten ja viele, wahrscheinlich nicht zu Unrecht, dass eine ganze Menge Probleme sich von alleine lösen oder sich durch Versuche, sie zu lösen, verschlimmern.
Genau. Nicht. Jetzt guckt er auch noch genauer hin und fragt, was ist eigentlich ein Kollaps? Ne? Was bedeutet Kollaps eigentlich
genau, für eine Gesellschaft? Genau, da waren wir. Jetzt wissen wir komplexe Gesellschaft. Und was heißt Kollaps? Misst man den?
Die erste Beobachtung ist, und jetzt werde ich als Physiker natürlich auch wach, Dinge werden immer langsamer.
Ah.
Das heißt, da geht irgendwas kaputt in der Bewässerung und die Reparatur dauert immer länger.
Deutsche Bahn.
S-Bahn Berlin. Beispiele ohne Ende fallen uns gleich ein. Das heißt, das erste Zeichen für den Kollaps ist, dass normale Dinge, die einfach in so einer Gesellschaft funktionieren müssen, immer langsamer werden. Ja, die bröckelnden Brücken sind ein Zeichen dafür, dass wir einfach Dinge vernachlässigt haben. Und dann wird natürlich der Autoverkehr langsamer, dann wird die S-Bahn langsamer. Das merken wir im Alltag. Und wenn ich mir die Digitalisierung der Verwaltung angucke, ich habe gerade diesen Monat einen neuen Personalausweis bekommen.
Oh, ich muss auch mal wieder bald.
Dieser Prozess ist einfach qualvoll und unendlich langsam, ohne dass ich den beschleunigen kann. Also das sind Anzeichen, das sind erste Anzeichen, aber noch nicht, sagen wir mal so, schlägt noch nicht voll durch. Und was er dann bringt, ohne das Wort zu definieren, ist, dass eigentlich die Resilienz der Gesellschaft die kollabiert zurückgeht. Das heißt, wir haben immer mehr, also immer weniger Redundanz. Dinge müssen immer genauer so funktionieren, wie sie geplant sind, weil in normalen Gesellschaften, in stabilen Gesellschaften ist sowas wie der Ausbruch des Vesuv für Rom war überhaupt kein Problem. Es ging denen da noch relativ gut. Also da ist ihnen ein im Prinzip die sizilianische Kornkammer um die Ohren geflogen und das hat Rom nie wirklich beeindruckt. Aber später ist es dann so, dass wirklich kleinere Anlässe, also mal drei Missernten hintereinander, drei kalte Jahre, oder irgendwie eine zweitklassige Barbarenbande dann große Schäden angerichtet haben. Und das heißt, die Resilienz nimmt ab und Resilienz, wenn die Widerstandskraft insgesamt abnimmt, das Wort gab es damals noch nicht, ich habe es extra nochmal nachgeguckt in diesem Buch, dann reichen auch kleinere Schäden, um größere Katastrophen auszulösen.
Also wie immer, große Probleme haben in der Regel eine Mehrzahl von Ursachen, die auch fürs unglückliche oder zufällige oder selten vorkommende Weise zusammentreffen und dann passiert's halt.
Genau.
Aber er beschreibt ja so die üblichen Kollapsfaktoren. Also Katastrophen ist das eine, schnelle und langsame Katastrophen, ökonomische Zusammenhänge, nicht irgendwas wächst zu sehr.
Ja, genau. Eindringlinge,
Konflikte, Eindringlinge,
ja. Widersprüche, Missmanagement, soziale Dysfunktion, das wäre noch das erste.
Ja.
Mythische Faktoren, das ist also, was falsch
bringt. Also mythisch ist das gar nicht. Also ich habe live mit Leuten gesprochen, die die Endphase der Weimarer Republik erlebt haben und erst recht mit Leuten, die die Endphase der Sowjetunion erlebt haben und deren Bottomline war, es hatte keiner mehr Bock. Und dann hörte das eben einfach auf.
Genau,
und dann, während das Normalleben irgendwie weiterging.
Genau, und das passiert dann auch im Kollaps. Das normale Leben vor Ort geht halbwegs weiter.
Genau, also der Untergang des römischen Imperiums oder hinkünftig des Abendlandes ist für die Betroffenen möglicherweise gar nicht feststellbar.
Es ist nicht so dramatisch wie bei Hollywood, wenn die Goten kommen, das waren Randerscheinungen.
Mhm. Das stimmt, ist, The Sack of Rome, ja, genau.
Es gibt da,
Ja.
Und man merkt es eigentlich wahrscheinlich erst hinterher, wenn es da weg ist. Also diese Komplexitätsreduktion bedeutet, wir verlieren in diesen Gesellschaften dann übergeordnete Strukturen.
Also alles wird ein bisschen kleinteiliger, ein bisschen dezentraler und vor allem langsamer.
Genau. Und natürlich jetzt wieder in die Gegenwart. Wenn so etwas von oben getriggert wird, das heißt, dass so etwas wie die Wettervorhersage, die nationale, nicht mehr funktioniert oder die Weltgesundheitsorganisation, dann wird diese Komplexität bewusst abgebaut. Das ist vielleicht sogar Intention, diese übergeordneten Organisationen jetzt zu schädigen. Und dann wird es eine Komplexitätsreduktion geben. Das heißt, auf Deutsch, wir werden alle selber sehen müssen, wie wir zurechtkommen. Mhm. Es bilden sich vielleicht neue Zentren, die Teile der Funktion übernehmen, aber es gehen natürlich auch sehr viele Dinge verloren.
Und das ist etwas, was mich an vielen so historischen Aufzeichnungen, Forschung, aber auch vor allem an Prognosen, natürlich erst recht Dinge, die die Zukunft betreffen, besonders schwierig, mich immer wieder ein bisschen stört. Niemand redet gerne, und das hat sicher gute Gründe, über den Zeithorizont des Ganzen, wie schnell oder langsam das eigentlich geht, zumal das ja auch relative Begriffe sind.
Das kann dauern, das kann sehr lange dauern. Also der auf der Zeitskala von Rom hat das mehrere Jahrhunderte gedauert. In Südamerika ging es schneller, da hatten sich Gesellschaften einfach aufgelöst, weil das Gebiet, in dem die Kultur halt ansässig war, nicht mehr genug Lebensmittel produzieren konnte wegen Trockenheit. Die sind dann einfach gegangen. Die haben sich woanders wieder
angesiedelt. Okay, wenn es die Möglichkeit gibt, klar. Schlecht ist, wenn es die nicht mehr gibt, weil man diesen Planeten nicht verlassen kann oder so.
Dann müssen wir eben sehen, wie wir damit zurechtkommen. Das heißt, wir müssen dann mit weniger Komplexität versuchen, die lebensnotwendigen Sachen wieder aufzubauen, was schwierig ist, weil...
Naja, das hat man dann auch gesehen. Also was man dann häufiger sieht, ist dann also starker Rückgang von Bevölkerungszahlen zum Beispiel. Der Elefant im Raum ist ja, die Komplexitätsreduktion könnte einfach sein, zu viel Homo sapiens auf einem Haufen.
Genau, dann gehen die Leute wandern aus, wenn sie können. Die Leute sterben. Sterben früher. Das ist erklärt dann den Rückgang der Bevölkerung in den Gebieten. Das heißt nicht, dass alles weg ist, aber wenn wir uns das angucken, wieder Beispiel nach Rom, hat es je nachdem, wie ich rechne, 500, 600, 700 Jahre gedauert, bis die Europäer wieder auf demselben Level waren.
Ja, gut, also das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Aber wir halten mal fest, es gab zumindest mal so 300 Jahre politischer Wirren erstmal, wo wir auch nicht so viele Quellen haben. Die einen sagen, naja, das wird immer behauptet, weil wir keine Quellen haben. Es gab dann auch mal diesen englischen Professor, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der hatte so einen PR-Stunt und hat einfach behauptet, das 7. Jahrhundert gab es gar nicht, also die 600er Jahre, das war ein Rechenfehler. Das hat sich sehr schnell als Quatsch rausgewiesen, aber die Theorie war gut, das fanden erstmal alle geil. Aber ja, genau, also die Frage ist ja, wie gesagt, auch nachdem also mehrere Jahrhunderte Zusammenbruch war, war dann erstmal ein paar hundert Jahre nichts und dann entstand irgendwie was Neues und zwar auch regional getrennt, aber so die räumliche Ausdehnung, so im Geiste, die hatte man ja noch, ne? So Karl der Große und Nachfolger, so Heiliges Römisches Reich deutscher Nation, also nicht, so bis nach Mailand und so musste schon mindestens, oder eigentlich auch noch, also Rom musste eigentlich auch noch dazu gehören, weil sonst war man ja nicht, also.
Gehörte alles dazu, aber genau. Natürlich auf niedrigerem Niveau.
Genau. Man hat schon wegen der Kommunikationswege hatte man da nicht so viel Einfluss, ja.
Und es gab deutsche Kaiser wie Friedrich II., die haben dann die Alpen, nachdem sie in Aachen gekrönt worden sind, nicht mehr überschritten, sind dann also in Sizilien geblieben.
Ja, genau. So rum oder so rum. Also
es war auf deutlich geringerem Niveau und dann fragt man sich natürlich, und dann, wieso ist dann sowas wie die Industrialisierung gekommen? Weil das England, das vorindustrielle England war nicht weit weg von der Stufe von Rom, rein zivilisatorisch. Und die Antwort, die Tainter dann gibt, warum haben die dann angefangen, die Dampfmaschinen zu erfinden? Weil sie halt genug Leute hatten. Also Rom ist tatsächlich am Ende aufgrund des Bevölkerungsrückgangs zusammengebrochen und hatte einfach die Leute nicht mehr, während in der Industrialisierung in England halt genug Bevölkerung da war, um in die Bergwerke geschickt zu werden, um in den Wäldern Holz für die Bergwerke zu schlagen und dann Kohle zu entdecken und Dampfmaschinen zu bauen. Also das hätte auch vom intellektuellen Niveau hätten das die Römer auch machen können, aber sie haben halt ihre Ressourcen woanders versenkt.
Tja, mal sehen, was Demografie uns dann noch so beschert. Das werden wir beiden auch nicht mehr wissen, denn die Auswirkungen wissen wir ja erst, wenn unser eine nicht mehr da ist. Unser eine geburtenstark, aber wir werden ja sehen, was noch so passiert. Spannende Zeiten.
Ja.
Okay. Und das Ganze belegt er dann nochmal in ähnlicher Form, also mit einem nordamerikanischen, einem chinesischen Beispiel und so weiter. Hat dieser Mr. Tainter eigentlich, wie soll ich sagen, so Nachfolger gehabt in der Forschungs- und Geschichte in den letzten Jahrzehnten?
Also der ist ja nicht mal ins Deutsche übersetzt worden.
Wahrscheinlich noch zu früh, muss er noch 100 Jahre warten.
Ist auch nur aus so einer Universität wie Cambridge.
Ja, und dann Archäologie, Orchideenfach.
So ein Orchideenfach. Auf der anderen Seite, wenn ich mir diese Sachen als Muster vorstelle, und irgendwo jetzt in der deutschen Verwaltung gucke, wo ich tatsächlich irgendwie auch Projekte gemacht habe, das ist schon eine Warnung, wo man sagen kann, hops, wenn ihr immer langsamer werdet oder wenn ihr wirklich Leute, die ihr braucht, wie Dreck behandelt, dann kann es durchaus passieren, dass ihr durch Fehlallokation von Ressourcen einfach irgendwann zusammenbricht.
Was ja aus der Insicht für den, der da drin sitzt, erstmal nicht so klar ersichtlich ist. Also ich glaube, jemand, der so, keine Ahnung, im Deutsche Bahn Tower am Potsdamer Platz sitzt, für den sieht das alles aus wie eine kompakte Organisation, in der alles wohlgeordnet abläuft.
So sieht es wohl aus. Also mein größtes Problem ist, wenn ich die größte Fehlallokation von Ressourcen in unserer Gesellschaft sehe, würde ich sagen, das ist die Autoindustrie und da sind es die Ingenieure, die von
die gar nicht so digitalisiert sind, wie man glauben sollte, nicht?
Von Technikern in Büromenschen verwandelt werden, wo uns einfach intellektuelle Fähigkeiten verloren gehen, weil die einfach statt für interessante Dinge zu arbeiten, die Form von Gaspedalen designen. Ich habe da einen Schulkollegen, der hat als Luft- und Raumfahrt Ingenieur, mhm, sein Studium abgeschlossen und designt, mhm, dann für eine Autofirma Gaspedale, was irgendwie, mhm, doch deutlich anders ist. Aber, mhm, ja, unsere Luft- und Raumfahrtindustrie vor dem jetzigen Ministerium für Luft- und Raumfahrt.
Luftraumfahrt und ohnehin, ja.
Also wir verschwenden hier massiv intellektuelles Kapital. Mhm. Gar nicht zu reden von den vielen Leuten, die wir hier nicht arbeiten lassen, weil wir sie in irgendwelchen Flüchtlingslagern verrotten lassen.
Ja, auch also was interessant ist, ja.
Das sind Fehlallokationen, mhm, die uns noch sehr auf die Füße fallen werden. Mhm. Ob es für einen Kollaps reicht, mhm, ist schwer vorherzusagen, weil wir, mhm, haben auch eine gewisse Resilienz, mhm, noch in der Gesellschaft. Aber das ist, das weiß man immer erst hinterher. Ne?
Nun sind diese Theorien ja auch, kommt mir gerade so der Gedanke, natürlich auch leider Gottes hochgradig anschlussfähig für Leute, die daraus Katastrophenszenarien und Handlungsanweisungen oder Alternativen ersinnen, mit denen man, wie Sie sagen würden, das Übel an der Wurzel packt, daher ja der Begriff der Radikalen, die an die Radix der Probleme gehen und diese ausreißen. Das kann ja heiter werden. Übrigens auch Solidarität, du sprachst vorhin von römischen Sesterzen. Es gab auch noch den Solidus, nicht war aber auch Versuch einer Währungsreform, nicht? Und Solidare, den Soli geben, das ist halt der jemand anderem Solidarität, nicht? Tatsächlich.
Ja, ja.
Also man achte auf die Worte. Also es gibt natürlich jetzt zunehmend Menschen, die im harmlosesten Fall irgendwie preppen und Konserven in den Keller tun, ohne sich zu überlegen, was sie machen, wenn die letzte Dose alle ist. Aber es gibt natürlich auch Leute, die, ja, was weiß ich was, the other im geistigen oder sonstigen Sinne dafür verantwortlich machen, dass das Übel-TM in der Welt um sich greift und jetzt an der Wurzel gepackt werden müsse.
Hm. Ja, das Problem ist, dieses Übel gibt es nicht. Das Übel ist halt, ich habe meine eigene Gesellschaft und meine Bedürfnisse nicht verstanden.
Mhm. Sehr gute Antwort übrigens.
Und die sind immer komplex. Mhm. Jede komplexe Gesellschaft oder jede Zivilisation ist eine komplexe informationsverarbeitende Gesellschaft. Mhm. Auch diese ganzen Prepper jetzt, Geschichten von Leuten wie Mark Zuckerberg, die, mhm, sich da in Neuseeland irgendwelche Dinge bauen.
In ein Bergmassiv sprengen lassen.
Die spannende Frage ist, mit welchen Leuten wollen sie da eigentlich überleben? Welche Motivation hat irgendjemand nach der Katastrophe für Mark Zuckerberg,
die Drecksarbeit zu machen? Das Gute ist, die Katastrophe, den Tag X, die Rechten immer sagen, so, den wird es ja nicht geben, sondern nach aller Erfahrung wird es ja so mehrere Jahrzehnte bis Jahrhunderte geben, in denen sich Dinge irgendwie ändern. Und mitunter wird es mal Phasen geben, wo auch mal binnen eines oder zwei Jahrzehnte ganz schnell Dinge, oder naja, relativ schnell sich Dinge ändern. Oder es wird mal Phasen geben, wo irgendeine Katastrophe eintritt und 10 Jahre wird sie ignoriert und dann werden mal Konsequenzen gezogen. Haben wir ja öfter mal erlebt.
Haben wir öfter erlebt. Also was uns definitiv massiv stressen wird, ist der Klimawandel.
Tja, genau. Aber auch da, den kann man ja, wie wir sehen, eine Weile ignorieren.
Ja, der gerade in die nichtlineare Phase abgeglitten ist. Den können wir ignorieren. Der wird Dinge auslösen, Migration, vielleicht kippt der Golfstrom. Das werden wir alles,
wir werden sehen.
Es ist schwer vorherzusagen, wann das passieren wird. Mhm. In jedem Fall werden danach Gesellschaften existieren, die weniger komplex sind, mhm, aber irgendwie sich am Leben halten. Aber wie die aussehen, keine Ahnung, können wir nicht vorhersagen.
Mhm. Tja, vielleicht auch gut so. Also halten wir fest, Leute, die erzählen nicht, wie war das, haltet ein, bereuet, kehret um, tuet Buße, das Ende ist nahe. Also alle, die erzählen, es wird den Tag geben, an dem Armageddon und so, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich.
Wir werden es eine Weile nicht bemerken.
Wahrscheinlich eher nicht.
Ich meine, das ist ja wie in einer großen Firma. Wenn man in einer großen Firma arbeitet, die im Prinzip pleite ist, dann dauert das ja auch ein paar Jahre, bis das bemerkt wird.
Je größer die Firma, desto länger dauert
es. Ja, genau. Und für die Insassen sieht alles ganz normal aus.
Die Gehälter kommen.
Genau.
Das werden Sozialpläne geschmiedet.
Man verwaltet vor sich hin. Es gibt Visionsworkshops, es gibt Moderation, Supervision, Controlling, Revision, Innovationsworkshops.
Neue Abteilungen.
Neue Abteilungen, ja, kein Problem. Ne?
Das Beispiel war immer die englische Kolonialverwaltung, die nach dem Ende der Kolonien größer war als vorher.
Ja, oder wie war es immer, der Original Mr. Parkinson mit der englischen Flotte, der irgendwie aufschrieb, dass, wie war das nochmal, also die Zahl der Beschäftigten in der britischen Flottenverwaltung stieg weit überproportional zur Zunahme der Zahl der Schiffe. Also irgendwie, als die britische Flotte irgendwie 20 große Schiffe hatte, gab es irgendwie 100 Flottenbeamte und als sie 200 hatte, da gab es 10.000 oder irgendwie sowas. Was damals eine enorme Zahl war von Menschen, die irgendwie...
Genau, und das ist natürlich so, dass das Leben in dieser Verwaltung angenehmer ist als das Leben auf diesen Schiffen.
Wahrscheinlich. Ja. Nun gibt es natürlich auch viele Verwaltungsinsassen, die das nur äußerlich diesen Eindruck machen. Also
da sind wir wieder in den vergangenen Podcasts.
Ja, es kann ja auch Höllen geben, die als solche nicht erkenntlich sind von außen.
Ja, also ich würde sagen, wenn ich mir die Automobilindustrie angucke, dann ist das schon der englischen Flottenverwaltung
ja
sehr ähnlich.
Also sicherlich kann man sich da... ja, wie soll ich sagen, mit noch weniger Lebensenergie aufhalten als in irgendeiner Berliner Verwaltung oder so. Das kann schon sein. Oder also halt so Nicht-Leben führen, ne? So, ja.
Ja, es ist so, ja, so eine...
Denn so, es belohnt wird ja nicht irgendwie Output, sondern sozusagen Wohlverhalten und solche Organisationen sind ja auch harmoniebedürftig. Also sie, das ist ja auch so, wenn du von solchen Organisationen irgendwas möchtest, du musst ja sozusagen im optimalen Maße unhöflich oder unfreundlich zu ihnen sein. Gerade so, dass sie es für besser halten, dir entgegenzukommen, als den unangenehmen Konflikt auszutragen. Sie sind allerdings in der Lage, zurückzuschlagen, wenn du sie in ihrer Existenz bedrohst, aber auch erst dann. Also so der typische Umgang mit deutscher Behörde ist ja Ungemach gar nicht mal anzudrohen, sondern irgendwie in Aussicht zu stellen und die betroffenen Insassen zum Schluss kommen zu lassen, man käme dir am besten entgegen, damit möglichst wenig Ungemach über sie käme. So, das ist mir immer wieder mal aufgefallen.
Ja, das ist der angemessene Teil der Unhöflichkeit.
Ja, also ich hatte das nicht was. Ich bin gerade mal wieder Geschäftsführer von einer kleinen IT-Bude und ich hatte mit einer Sparkasse zu tun. Ich nenne sie jetzt mal die Spaßkasse. Und dem, ja, so ein kleines regionales, süßes Institut, alles, wie man das so kennt und so, aber da saßen eben auch so Verwaltungsmenschen und führten so ein Nichtleben. Und ja, also mit, wie soll ich sagen, dem Austausch von freundlich dargebrachten Argumenten kam man da irgendwie nicht weiter, aber sobald sie einsahen, dass sie mich nicht ohne Ungemach los würden, kamen sie mir entgegen. Ganz merkwürdig irgendwie.
Was haben wir noch für ein Beispiel? Die untere und obere Wasserbehörde? Wo
ja, auch sehr gut. Die untere und obere, ja, auch Naturschutzbehörden auch sehr, sehr gut. Nicht so, hatten Freunde von mir neulich auch. Die waren mit der unteren Naturschutzbehörde eigentlich ganz, ganz gut au courant mit allem so. Aber dann kam jemand von der oberen Naturschutzbehörde, der meinte, dass die untere Naturschutzbehörde doch irgendwie im Auftrag nicht hinreichend nachkäme. Ja, und so weiter und so fort. Wir schweifen ab, aber es hat schon was damit zu tun. Ne?
Es hat was damit zu tun, weil genau in dem Moment, in dem du auf den Verwaltungsebenen zu viele Leute hast, fangen die eben an, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
Das halte ich für ein etwas falsches Wort. Sie fangen an, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das impliziert ja, sie fassen irgendwann den Entschluss. Das ist ja nicht so.
Nein, nein, das entsteht von
das selbst. Das passiert ihnen. Genau.
Und das ist nicht so...
Also wohlgemerkt, das geht nicht nur in Verwaltung, das geht auch in Unternehmen, das geht auch in Hackspaces, ja, um das mal klar, also das ist schon wichtig.
das heißt aber nicht, dass jetzt der Verwaltungsabbau, der überall gemacht, Bürokratieabbau, dieses Wort, dass der ja, überall schön. Zielführend ist, weil er Nein. baut nicht die überflüssige Bürokratie ab, sondern
genau.
Er beseitigt halt die Bürokratie, die im Wege steht. An einigen Ecken wäre eine Beschleunigung dadurch zu erreichen, dass man einfach mehr Leute die richtigen Dinge tun lässt.
Genau.
Oder dass die Beschleunigung von Prozessen innerhalb der Bürokratie halt zu vernünftigem Output führen würde. Das ist so, wenn du in ein
ja.
typisches mhm. Bundesministerium gehst,
ja.
Da ist eine Idee überlebt es nicht, wenn sie eine Referatsgrenze überschreitet.
Ja, genau.
Es muss nicht mal eine Ministeriumsgrenze sein. In dem Moment hat man Reibung.
Mhm.
Und sobald die Bund-Länder-Grenze, das
ja,
ist sowas
ja.
wie die Blut-Hirn-Schranke, überschritten wird,
genau.
hast du eine Reibung, die immens ist
ja.
von der Anzahl der Leute, die daran beteiligt
ja.
sind.
Immerhin haben diese Bürokratien, via soziologische Untersuchungen durchaus wissenschaftlich belegen, den Wechsel verschiedener Staatsformen überlebt und man kann sogar genealogisch die Insassen, also auch hinsichtlich ihrer biologischen Abstammungen, auf jeden Fall mal bis zu Kaiser Wilhelms Zeiten ganz gut nachverfolgen. Nicht? Das heißt also, welcher Staat da draußen gerade ist, ist für so eine Bürokratie möglicherweise völlig unwichtig.
Genau, wahrscheinlich. Genau, das ist schöne Grüße an den englischen Adel.
Ja, zum Beispiel. Ja, wobei der hat sich ja in Rosenkriegen mal komplett ausgerottet und sich selbst durch einen Verdienstadel ersetzt. Der ist ein schlechtes Beispiel, glaube ich.
Ja, das ist, ja, darüber könnte man auch.
Also der so und so viel zigste Earl of irgendwas ist ja nicht unbedingt biologisch ein Abkömmling, weil.
Ja, ja, ja.
Also insoweit schwierig. Aber ja, grundsätzlich natürlich.
Ich war so eher vom Adel als Kaste ausgegangen,
ja,
der sich auf irgendeine Weise selbst reproduziert. Natürlich durch die Aufnahme.
Das, also beliebig. Ich habe lange Zeit in einer Stadt gewohnt, wo es zu DDR-Zeiten so eine Parteihochschule der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands gab. Und diese Einrichtung hieß im dortigen Volksmund allgemein die Faultierfarm. Naja, das waren halt, das wurden die halt wahrgenommen, mit den besten Absichten. Also für die Leute von innen sah das nicht so aus. Die mussten sich mit Marxismus, Leninismus wissenschaftlich befassen.
Die haben sich tatsächlich wahrscheinlich auch richtig angestrengt. Das ist ja dann auch.
Möglicherweise, wir wissen es nicht.
Ja. Na, und teilweise entsteht da ja auf hohem Niveau Leerlauf. Also das sind Dinge, wo wir einfach sagen müssen, wir müssen diese Ressourcen vernünftig attribuieren. Im Moment. Ich sehe nicht, dass bei dem Bürokratieabbau, den wir hier haben, die richtige Bürokratie abgebaut wird. Wird die KI es richten? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werden die Ergebnisse vorhersehbar erstmal schlechter werden von dem, was qualitativ rauskommt bei komplexen Prozessen.
Und der Energieverbrauch steigt?
Der Energieverbrauch steigt ins Unendliche. Und ja. Aber es wird irgendetwas übrig bleiben, was wir dann wieder aufpäppeln können. Oder irgendwie.
Du warst doch vorhin bei Köln. Er hätte noch immer Judy Jange. Ne?
Ist ja auch aus Kölner Sicht, ne?
Also ja, na Moment. Köln war zwischendurch jahrhundertelang unbewohnt, mich mal festhalten. Weitgehend. Das kann man wissen. Ja.
Ja.
Ja, mehrere hundert Jahre wohnte da so gut wie niemand. Also es wurde als Steinbruch benutzt. So gesehen, weiß nicht, ob es immer gut gegangen ist.
Ja, aber Aachen war, glaube ich, durchgängig besiedelt.
Ja, stimmt.
Und das war ja die Hauptstadt und Köln war ja irgendwie nur so ein Nest am Rhein.
Genau. Ja, so war das früher. Das behaupten ja viele Städte so von sich. Naja, gut, klar, kann die auch diverse deutsche Kleinstädte nennen, wo es seit 800 Jahren bergab geht, aber der Dünkel herrscht nach wie vor, nicht? Kann man auch. Gut, bisschen zurück zum Thema. Also wir reden über Joseph Tainter, The Collapse of Complex Societies und versuchen so ein bisschen anekdotisch in die Gegenwart zu extrapolieren. Ja, wahrscheinlich, ob wir möglicherweise auch gerade Zustände von Zusammenbruch von Komplexität sehen könnten und was das sein könnte. Ich hoffe, das war bisher noch einigermaßen unterhaltsam. Wir haben jetzt eine Stunde schon mal fertig, aber wir haben ja noch ein paar Dinge.
Genau.
Denn zu welcher Conclusio? Kommt er zu einer Conclusio, Mr. Tainter, eigentlich? Oder sagt er, okay, also so sieht das aus und achtet mal drauf, wenn alles langsamer wird, wird es gefährlich oder gibt es da noch ein paar mehr?
Ja, Ja, er sagt halt im Grunde, also wenn man eine Handvoll Thesen aufstellt, ist dann, menschliche Gesellschaften sind problemlösende Organisationen. Mhm. Das können wir jeder
sagen. Kann man informationstheoretisch recht
problemlos abbilden. Informationstheoretisch, ja. Genau. Mhm. Sie brauchen Energie für ihre Erhaltung. Mhm. Das ist unbestritten.
Ja.
Und dann.
Und sie kämpfen gegen Entropie.
Kämpfen gegen Entropie mit dieser Energie. Mhm. Und wenn die Komplexität steigt, dann steigen die Kosten pro Kopf. Das ist genau eine Beobachtung.
Grenzkosten der Komplexität.
Das sind diese Grenzkosten.
Die steigen. Und gleichzeitig wahrscheinlich sinken dann auch die Erträge, also der Nutzen, der Grenznutzen der Komplexität. Und beides zusammen ergibt dann natürlich eine Klemme.
Genau. Und irgendwann sind die Grenzkosten, übersteigen die den Nutzen. Das genau. Heißt,
der Nutzen. Überkomplexität richtet Schaden an halt.
Und da wir jetzt hier kein Komplexometer haben, wo wir
leider, sagen leider.
Können, wo wir sind, ist es schwer vorherzusagen. Es gibt KPIs, man versucht sowas, mhm. Aber es ist extrem schwierig, sowas.
Das heißt, KPI in lang eigentlich.
Key Performance Index.
Ah, ja, ja. Und, aber ein Index ist ja dann auch wieder nur eine Abstraktion. Hm.
Das ist, ich versuche irgendwas zu messen, was ich einfach messen kann.
Ja, also so ein Kennzahlending irgendwie.
Schlimmste KPI ist das Brutto-Sozialprodukt.
Ah, so auf der Art, ja.
Das BIP ja. Und dann das nächstkomplexere wäre zum Beispiel der Gini-Index.
Gini-Index, ja.
Sowas. Für die Ungleichverteilung.
Von Einkommen, hm.
Was wir nicht haben, ist zum Beispiel sowas wie mal eine Grenzbetrachtung. Was kostet uns eine Institution, eine Schule, eine Universität? Und was bringt sie uns? Was kostet uns ein Kindergarten? Was bringt uns ein Kindergarten? Es gibt
vor allem massenweise Messprobleme. Also zum Beispiel aus der Ökonomie, eine Sozialproduktsbetrachtung, muss man zunächst mal gucken, wie werden die gemessen? Also wenn ich, was weiß ich was, in Dresden in eine Straßenbahn steige und fahre einen Kilometer Straßenbahn und es kostet mich 2,50 € und ich tue dasselbe in Köln und es tut mich 3,50 €, dann ist also durch meine Straßenbahnfahrt in Köln das Bruttosozialprodukt um 3,50 € gestiegen, in Dresden um 2,50 €. In beiden Fällen bin ich 5 Minuten Straßenbahn gefahren.
Genau, und wenn du die Straßenbahn nimmst, die Straßenbahn ist ja sogar schädlich in dem Sinne, weil du hättest ein Auto kaufen können, was das BIP gesteigert hätte.
Genau.
Das Bruttoinlandsprodukt, Bruttosozialprodukt. Mhm. Am schädlichsten ist mein Fahrrad. Das ist ja, so.
Zu Fuß gehen.
Da hat irgendein Ökonom gegen Randall alles falsch am Fahrradfahren.
Weil alles falsch, weil genau.
Schädigst die Wirtschaft auf die fürchterlichste Art und Weise, weil am Ende bleibst du sogar noch gesund. Und
Radfahrer unter die Erde. Ja, gesund bleiben ist ja auch nicht, ne? Du weißt, also eigentlich müsste ja Rauchen von der Krankenkasse bezahlt werden, weil die Raucher ja weniger Kosten verursachen.
Also wir haben keine Möglichkeit, das brauchbar zu messen. Also die Ökonomen.
Genau. Sagen die Ökonomen auch alle, trotzdem wird ihnen das immer wieder vorgeworfen, obwohl die Ökonomen eigentlich eine eigene Teilwissenschaft darüber gegründet haben, was das Problem mit den Messungen ist. Aber na gut.
Ja, was man tatsächlich messen kann, ist die Verlangsamung, wenn Dinge einfach immer langsamer dauern, wenn das merken wir, wenn wir mit dem Auto immer langsamer zur Arbeit fahren, wenn die S-Bahn immer mehr Ausfälle hat und unsere S-Bahn, das kann man messen. Mhm. Aber ich kenne niemanden, der die Verlangsamung jetzt in einen brauchbaren Index überführt hätte, mit dem man sagen kann, Vorsicht, hier passieren Dinge, die unangenehm sind. Mhm. Und natürlich eine Bevölkerung, die bereit ist, 2 Stunden jeden Tag zur Arbeit und zurückzufahren oder jetzt Kinder in Berlin in der Schule, 2 Stunden hin und her.
Ja.
Das ist bei der Arbeitszeit, kommen da over the top, wenn ich das dazu rechne, kommen noch 2 Stunden
zum Teil
zu
ist das
25% auf.
Ja, ja, es kommt, es ist zum Teil ein Mysterium. Also das ist ähnlich wie mit dem so privatökonomischen Haushaltszahlen, private Haushalte, die zum Teil einfach, it doesn't add up, wie der Engländer sagt, nicht?
Genau, das geht nicht so. Das ist natürlich verwoben, natürlich dieser. Wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, habe ich natürlich einen schönen SUV, den ich, ne, habe ich.
Ob alles der schön ist, weiß ich nicht. Vielleicht
und
ist
er sogar elektrisch. Das Multimedia-System gibt mir dann halt auch MeTime.
Genau. Jetzt habe ich ja die KI, mit der ich meine Probleme so, ich kann eine KI-gestützte Psychotherapiesitzung abhalten, während ich in meinem SUV zum Kindergarten rolle oder so.
Das steigert alles das Bruttosozialprodukt, steigert es mein Wohlbefinden? Kann ich das messen?
War das jemals wichtig?
Neben
wie ein Pharma-Manager mal so besagte, denk immer dran, der Typ, der das Zeug am Ende schluckt, ist völlig unwichtig. Entscheidend ist, wie viel Blister da über den Tresen gehen in jeder Apotheke. Das messen wir genau.
Das messen wir genau und das heißt, wir fallen dann also auch, also dieses BIP, das Bruttoinlandsprodukt, killt alle anderen sinnvollen KPIs mit der Sense, also das Wirtschaftswachstum ist hier praktisch unsere Religion, wie im alten Ägypten der Sonnengott oder die anderen Götter, die sie hatten. Und das wird vielleicht mit dem Zusammenbruch der Gesellschaft wegfallen. Wir werden sehen.
Ob es den Zusammenbruch der Gesellschaft gibt. Wie gesagt, vielleicht bricht da gar nichts. Vielleicht ist das so ein sanftes Ineinanderüberfließen von oder eine sanfte Entropieerhöhung im Gesamtsystem oder so.
Irgendwann stellen die Leute fest, wir können das BIP nicht mehr messen, weil wir haben einfach die Zahlen nicht mehr. Wir erheben einfach die Zahlen nicht mehr und dann gibt es kein BIP mehr. Und dann fragt man sich ja, wie stellen wir jetzt fest, wenn es uns gut geht und nicht.
Ja. Irgendwas wird schon geben. Zur Not macht man eine Umfrage.
Zur Not gehen wir auf den Mathe-Konsum zurück, oder?
Ja, genau, der Mathe-Konsum. Wir stellen mal vor, Mathe-Kalypse, nicht? Also genau, das wäre doch sowas. Die Mathe-Versorgung wird unsicher oder so.
Die ist natürlich global organisiert. Also,
stimmt, in so einer Club-Mathe ist ja tatsächlich Mathe drin, die aus Südamerika importiert werden muss.
Wenn wir den Handel mit Südamerika verlieren, haben wir keine Mathe mehr.
Verdammt. Also es wird wahrscheinlich jämmerliche Ersatzprodukte geben, glaube ich.
Ja.
Das wäre auch so ein Indikator, wenn es mehr und mehr so jämmerliche Ersatzprodukte gibt. Ich denke an diese ganzen Lebensmittelfälschungen gerade, die den Leuten so als vegetarisch, vegan, sonst was verkauft werden. So. Da ist ja auch so manches drunter, was man vielleicht besser nicht erfunden hätte.
Ja, oder wenn man sich einfach nicht eingesteht, dass man vielleicht nicht Ersatzprodukte nehmen soll. Also hier im Brandenburg, die Trockenheit ist so, dass das Getreide dieses Jahr eigentlich komplett ausfällt. Und dann haben sie festgestellt, für diese Art von Klima sind Kichererbsen weit besser geeignet als das. Ja. Aber dafür gibt es keinen Markt.
Ja, aber dann macht das so direkt. Bekannter von mir füttert seine Rindviecher jetzt mit Hirse, weil Hirse wächst im trockenen Brandenburg anscheinend gerade ganz gut, weil das irgendeine Wüstenpflanze ist. Frag mich nicht nach Details, also Landwirte da draußen bei den Hörern.
Genau, und dann wurde es gibt keine Vermarktung von Kichererbsen.
Dabei lebt doch ganz Berlin von Humus.
Ja, aber nicht in Brandenburg.
Nein, wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, wo man da lebt. Aber
Brandenburg ist es sehr schwer, oder war es zeitweilig sehr schwer, gute Falafeln zu bekommen. Aber das war vor 10 Jahren oder 20 Jahren auf einer Fahrradtour.
Ja.
Aber das sind andere Themen. Genau. Aber im Grunde, ich glaube, wir haben es jetzt beschrieben.
Ja, genau.
Haben wir irgendwas Wesentliches vergessen?
Na, wir haben anekdotisch so ein bisschen, wie soll ich sagen, also wir könnten da ja auch nur Glaskugeln und haben deswegen einfach mal so ein paar anekdotische Gedanken geäußert, wo man mal hingucken sollte, um festzustellen, ob da vielleicht solche Prozesse ablaufen und wie man sie möglicherweise doch irgendwie messen oder so ein bisschen objektivieren könnte und was das Problem und die Gefahr damit ist, unzulässigen Erklärungen solcher Phänomene oder gar noch weit unzulässigen Lösungsvorschlägen anzuhängen.
Ja. Also KPIs, die es tatsächlich gibt, also Key Performance Index, ist immer langfristig die Lebenserwartung.
Okay.
Kann man messen?
Kann man messen.
Geht gerade in einigen Staaten zurück, auch in der westlichen Welt.
Stimmt, ja, ich hörte davon.
Die Geburtensterblichkeit, also die Rate der Kinder, die sterben bei der Geburt. Und die Anzahl der Kinder natürlich. Und das war damals Immanuel Todd, der dann mit ein paar Umwegen über die Familienbeziehungen den Zusammenbruch der Sowjetunion auf das Jahr 1990 vorhergesagt hat.
Oh.
Ja, die Frage
Wann hat er das getan?
Mitte der 70er.
Ui.
Also okay. Anständig.
15 Jahre, ja. Hm.
Ziemlich präzise getroffen. Mhm. Frage ist, war das ein Zufallstreffer oder hat er die richtigen KPIs, weil er führt das auf die Familienverhältnisse und die Erbschaftsverhältnisse zurück. Das ist sehr umstritten.
Das ist wirklich, ja, da hätte ich auch ein paar Fragen zu, aber ja.
Die Prognosen, also in den Vereinigten Staaten, wenn die Lebenserwartung zurückgeht, ist es ein klarer Indikator. Mhm. Das ist nicht.
Es ist auch eine Frage der Messmethode. Andererseits, ich habe mich da immer so gefreut über Dänemark. Dänemark ist immer das Land, dessen Bevölkerung in so allen von der Europäischen Union veranstalteten soziodemografischen Erhebungen immer so am meisten Lebenszufriedenheit äußert. Und lange Jahre war Dänemark das einzige EU-Land, wo die Lebenserwartung sank, weil die Dänen auch am ungesündesten lebten. Von daher, vielleicht ist das. Da ist dann auch so die Frage, nicht, ob länger oder besser leben, also ist ja nicht dasselbe. Ne?
Ja, die haben wahrscheinlich dem Alkohol gut zugesprochen.
Ja, zu meinen Studienzeiten in Schweden war in der dänischen Light-Mayonnaise mehr Fett als in der schwedischen normalen. Und dänische Zigaretten waren im Rest der EU verboten, weil sie so stark waren.
Okay, ich dachte, das war nur Gitan.
Nein. Da gab es in Dänemark ganz ausgesuchte Dinge. Also wir schweifen ab, aber man merkt schon, die Ökonomie und Ökonometrie und überhaupt
genau, also hier
ist ein kompliziertes Feld, aber Komplexität, nicht wahr? Und ihre Kosten haben möglicherweise was damit zu tun, wie komplexe Systeme sich verändern. Also wie gesagt, ich mag diesen Begriff Zusammenbruch immer nicht so. Das hat sowas von Kometeneinschlag, so don't look up das, irgendwie.
Das ist es nicht. Es wird bröckeln. Die eine oder andere Brücke wird auf einmal weg sein. Man wird merken, man kann da oder dort nicht mehr hin. Handelsbeziehungen werden enden.
Leute werden sich abgewöhnen, Bahn zu fahren, weil das hat ja ohnehin keinen Sinn.
Vielleicht gibt es keinen Kaffee mehr, vielleicht gibt es keinen Kakao mehr.
Ja, oder es.
Oder so, die Mate.
Ja, genau. Oder genau, Kaffee und Schokolade sind wie zu meiner Kindheit wieder so Artikel, die man sich bewusst leistet, weil sie viel, viel, viel teurer sind. So kann sein, ja. Genau, keine Mate mehr. Oh Gott, des Willen, ja.
Die Hackerspaces sterben mit aus. Nein, werden sie nicht.
Nein.
Und das sind tatsächlich. Anzeichen. Aber die Frage ist, was können wir ersetzen? Was müssen wir ersetzen? Müssen wir wirklich alles ersetzen?
Genau. Lebensmittelfälschung. Bah.
Können wir auch ein paar Dinge loswerden, aber das.
Ersatzmate.
Vielleicht können wir auch Mate dann in unserem Klima anbauen.
Gute
Idee. Mate-Anbau in Brandenburg.
Es ist schwierig. Ja. Naja, Gott sei Dank reden wir hier von dünn besiedelten Gegenden. Mal sehen, was passiert. Und das ist natürlich auch eine Berlin-Perspektive. Manche von außen behaupten ja, hier könne man den Kollaps live jeden Tag beobachten.
Das hat schon was. Wenn ich feststelle, dass ich mit dem Fahrrad schneller mich, wie weit bin ich gekommen? 20 Kilometer bewege, als ich mich mit dem Auto bewegen würde.
Mhm. Und gar öffentlichen Verkehrsmitteln.
Und öffentliche Verkehrsmittel auch.
Ja.
Dann sind das schon Anzeichen.
Wahrscheinlich.
Aber lasst euch nicht die Stimmung verderben.
Nein, überhaupt nicht. Ne? Denn wir hatten ja am Beispiel von Köln nachgewiesen, ne? Irgendwie wird es schon weitergehen.
Es wird irgendwie weitergehen und
okay, dann würde ich sagen, also wir hätten da noch so ein paar Quellen, aber ich glaube fast, wir machen hier mal einen Punkt oder eine Pause oder so und machen nochmal eine Fortsetzung zu gegebener Zeit. So über Systeme und Kollaps und ökonomische Theorie und Grenzkosten und was haben wir hier noch? Marxismuskritik auch sehr schön, ja. Vorbeugung von Paranoia auch sehr schön. Was haben wir denn hier noch alles? Ah ja, sehr interessante literarische Werke. Ja. Also ich glaube, da kann man noch was draus machen, aber wir gönnen unseren Hörern jetzt mal in der einen oder anderen Form, glaube ich, eine Pause. Ne? Thomas, vielen Dank für jetzt und liebe Hörer, dann bis später auf diesem Kanal. Verbreitet fleißig den Link zur Sendung und den Link zur Homepage damals-tm-podcast.de und da gibt's auch ein paar Links und Shownotes und sowas alles und jede Menge alte Sendungen, die sich immer zu hören lohnen für die, die neu zu diesem immerhin schon über 10 Jahre alten Podcast hinzugestoßen sind. In dem Sinne aus dem Soundlab des Seabase. Bis bald. Ciao.
Bis bald. Tschüss.